schön. Ah ja, ich glaube, das ist gut so. So. Okay. Seit einigen Wochen habe ich eine Brille und die nervt mich ein bisschen. An die habe ich mich noch nicht so gewöhnt. Und deshalb vergesse ich die oft daheim, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Und meine Frau erinnert mich dann immer wieder daran, dass ich doch meine Brille aufziehen soll. Und dann gibt es immer wieder so Situationen, wo ich sie bräuchte. Zum Beispiel, wenn ich in meiner Gemeinde eine Predigt halte, kann ich den Bildschirm, der dann empore hängt, dann nicht lesen. Und dann erinnere ich mich an den Ratschlag, den mir meine Frau gegeben hat und denke mir, so hätte ich doch bloß auf meine Frau gehört. Wir haben heute in Hirsau in meiner Gemeinde eine neue Predigtreihe begonnen. Und in dieser Predigtreihe betrachten wir auch einige Ratschläge aus der Bibel, wo ich glaube, dass wenn wir die nicht halten, einhalten, uns nicht daran halten, dass wir dann auch irgendwann an den Punkt kommen, dass wir denken, hätte ich doch bloß auf das gehört, was Gott mir hier in seinem Wort gesagt hat. Und diese Predigtreihe, die wir uns jetzt an den 7 Sonntagen beschäftigen wird, geht über das Wort Allelon. Das kommt 100-mal im Neuen Testament vor. Und man kann es unter anderem übersetzen mit einander, miteinander oder gegenseitig. Also dieses Wort beschreibt an ganz vielen Stellen das zwischenmenschliche Miteinander. Wie wir einander behandeln sollen, wie wir miteinander umgehen sollen, wie wir uns gegenseitig stärken und ermutigen sollen. Und ich lese es jetzt nicht alles vor, ich zitiere nur ein paar dieser Stellen, da heißt es, zum Beispiel, haltet Frieden untereinander, seid eines Sinnes untereinander, dient einander, einer trage des anderen Last, ordnet euch einander unter, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander und so weiter und so weiter. Und ich habe jetzt heute Abend gedacht, ich nehme jetzt einfach diese Predigt, die ich heute Morgen schon gehalten habe, und wahrscheinlich gibt es jetzt manche von euch, die vielleicht so ein bisschen eine Umarmung von der Liebe Gottes bräuchten. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der eher ein bisschen einen Tritt in den Hintern bräuchte. Und ihr alle sitzt jetzt vor mir. Und da vertraue ich drauf, dass der Heilige Geist heute Abend jedem das gibt, was er braucht. Wenn wir uns heute Abend eine dieser Allelon-Stellen anschauen, und zwar liebt einander. Darum soll es heute Abend in diese Predigt gehen. Und ihr seht, dass es an 13 Stellen vorkommt. Das ist diese Allelon-Einander-Stelle, die mit Abstand am häufigsten vorkommt. Die mit Abstand das größte Gewicht hat. Und wir haben mit Paulus, Petrus und Johannes 3 Apostel, die der Meinung waren, dass es wichtig ist, dass das aufgeschrieben wird. Liebt einander. Und wir können jetzt heute Abend nicht all diese Stellen anschauen, deshalb musste ich mich entscheiden, schweren Herzens, für eine dieser Stellen, damit wir heute auch noch irgendwann nach Hause kommen. Und ich habe mich für Johannes 15 entschieden. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du mal Johannes 15 aufschlagen. Und wir werden die Verse 12 und 13 lesen. Und zwar heißt es dort, das ist mein Gebot, sagt Jesus, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Jesus gibt uns also ein Gebot, eine Regel. Regeln schränken uns ein. Wir haben Donnerstagabends bei mir in der Gemeinde Jugendkreis, und wenn wir uns zum Jugendkreis treffen, dann tun wir am Anfang so eine Austauschrunde machen, wo jeder so ein bisschen aus der Woche erzählt, was schön war, was nicht so schön war. Und manchmal haben wir noch so eine Zusatzfrage, die jeder beantworten darf. Und wir hatten so mal so die Frage, dass jeder mal sagen soll, welches Gesetz er gerne abschaffen würde. Da hat jetzt keiner Schwierigkeiten gehabt, ein Gesetz zu finden. Auch mir sind sofort Sachen eingefallen, wo ich denke, boah, diese Regeln, die würde ich gerne abschaffen. Regeln schränken uns ein und Jesus gibt uns hier ein Gebot. Und es ist gut, dass er das tut. Und ich will dir jetzt sagen, warum. Ich war noch ein Kind, als ich mit meinem Bruder bei meinen Eltern im Bett lag, als meine Eltern weg waren. Und ich weiß nicht mehr, warum ihr weg wart. Auf jeden Fall haben dann der Jacki und ich mit einem Kugelschreiber ein Freibad an die Wand über der Kopflehne gemalt. Mit Schwimmerbecken und Sprungturm und so weiter. Und es gab dann Ärger, als meine Eltern heimkamen. Und ich weiß gar nicht so genau, warum wir das gemacht haben. Wir haben in diesem Moment irgendwie gedacht, dass wir da Lust drauf haben. Und ja, war natürlich keine gute Idee. Aber wenn man nicht nachdenkt, macht man manchmal ein bisschen dumme Sachen. Und manchmal kommt dieses Kind in mir hoch, dass ich Entscheidungen treffe, wo ich im Nachhinein denke, das waren jetzt gar keine so gute Entscheidungen, die ich hier getroffen habe. Und deshalb brauche ich jemanden in meinem Leben, der mir hilft, Entscheidungen zu treffen und der mir meinen Weg zeigt. Und dieser jemand ist für mich Jesus. Ich möchte dir vorlesen, was Henry Nouwen, ein katholischer, niederländischer Priester und Theologe, mal gesagt hat über Jesus. In ihm ist die Fülle Gottes gegenwärtig. Alles Wissen Gottes wohnt in ihm. Alle Herrlichkeit Gottes bleibt in ihm. Alle Macht Gottes gehört ihm. Wenn Jesus Christus spricht, dann spricht das Wissen Gottes, dann spricht die Herrlichkeit Gottes. Und deshalb höre ich Jesus zu, wenn er ihm ein Gebot gibt. Denn wenn er spricht, spricht die Herrlichkeit Gottes. Und er hat uns dieses Gebot gegeben, dass wir einander lieben sollen. Und jetzt möchte ich zwei Dinge mit uns tun. Ah, nee, jetzt möchte ich erstmal fragen, wie sieht es praktisch aus, wenn wir einander lieben? Also wie kann ich einen Menschen erkennen, der einander liebt, so wie Jesus das gesagt hat? Und da habe ich in der Vorbereitung diesen Kühlschrankmagnet entdeckt. Liebe ist, wenn beide vom Waldspaziergang zurückkommen. Meine Frau und ich, wir sind immer zu zweit vom Waldspaziergang zurückgekommen. Wir lieben einander. Nein, aber das ist natürlich eine schwache Definition davon, was Liebe ist. Hören wir lieber auf Jesus und nicht auf den Kühlschrankmagnet. Jesus hat ja gesagt, dass wir einander lieben sollen. Und jetzt gibt er uns zwei Hinweise. Wir müssen einander lieben, gleich wie ich euch geliebt habe. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, eine größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und diese beiden Teile möchte ich jetzt mit uns anschauen. Also wenn man so will, hat die Predigt zwei Punkte. Und zuerst schauen wir uns diesen grünen Teil, den zweiten Teil an. Eine größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Lasst uns mal über diesen Satz nachdenken. Was meint Jesus hier damit, wenn er von Freunden spricht? Wie definiert die Bibel Freundschaft? Fallen euch Freundschaften aus der Bibel ein? David und Jonathan, sehr gut. Haben wir noch eine Freundschaft? Dann hört gespannt zu. David und Jonathan ist natürlich richtig. Da heißt es dann in 1. Samuel 18, Vers 1. Ich habe ein Eselsohr in meiner Bibel. So viel Zeit muss sein. 1. Samuel 18, Vers 1. Da wird diese Freundschaft beschrieben, die, glaube ich, echt was Besonderes war. Können aber auch an der Leinwand mitlesen. Nach Davids Unterredung mit Saul entwickelte sich eine tiefe Freundschaft zwischen Sauls Sohn Jonathan und David. Jonathan gewann David lieb wie sein eigenes Leben. Und dieser Satz, der hat eine gewisse Sprengkraft. Denn zwei Kapitel vorher wird dieser David von Samuel zum König gesalbt. Saul ist aber noch im Amt und relativ schnell wird klar, dass Saul kein Interesse hat, dieses Amt freiwillig abzugeben. Und ganze 12 Kapitel lang ist David auf der Flucht vor Saul, weil Saul ihn töten will. Und jetzt freundet sich Sauls Sohn mit David an. Und es gibt eine Stelle in 1. Samuel 20, Vers 31, wo Saul sauer ist mit Jonathan und mit Jonathan schimpft und sagt, solange dieser David lebt, wirst du kein König werden. Denn Jonathan ist ja wäre ja der rechtmäßige Nachfolger auf dem Thron Sauls, aber wenn David lebt, dann kann Jonathan kein König werden. Das heißt, Jonathan muss sich entscheiden, Freundschaft mit David oder Königsthron. Und Jonathan hat zu David gehalten. Eine zweite Freundschaft möchte ich euch zeigen, das sind Ruth und Naomi. Wegen einer Hungersnot wandert Naomi von Israel nach Moab aus mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen. Und 10 Jahre später, nachdem ihr Mann und ihre Söhne gestorben sind, hört sie, dass die Hungersnot in Israel zu Ende ist. Und sie beschließt, wieder zurückzugehen, erzählt ihren Schwiegertöchtern davon. Eine der beiden Schwiegertöchter heißt Ruth. Und dann sagt die Ruth zu Naomi, dass sie mitkommen will. Sie sagt, denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wir sehen bei diesen beiden Freundschaften von Jonathan und David und bei Ruth und Naomi, sehen wir, dass die Freundschaft bedeutet, dass jemand freiwillig etwas aufgibt. Jonathan gibt die Hoffnung auf den Königsthron auf und Ruth gibt, gibt ihre Heimat und ihre Zukunft freiwillig auf. Und es passt ja auch zu dem, wie Jesus das ausdrückt. Ne? Eine größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben aufgibt für seine Freunde. Wenn Jesus sagt, dass wir einander lieben sollen, dann glaube ich, dass diese Liebe dadurch sichtbar ist, wird, dass wir geben. Ich möchte euch vorlesen, was John Ortberg schreibt, ein amerikanischer Autor. Mehr als alles andere zeichnet sich die Liebe, also die Liebe, wie die Bibel sie definiert, dadurch aus, dass sie gibt. Geben ist für die Liebe wie Essen für den Hunger. Geben ist der natürliche Ausdruck von Liebe. Liebe ist erst völlige Liebe, wenn sie gibt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Liebt einander. Wenn Jesus das sagt, dann meint er damit, dass wir geben sollen. Und es gibt ein Gleichnis, das das wunderschön zum Ausdruck bringt, dass die Liebe, wie Jesus sie beschreibt, gibt. Habt ihr eine Idee, welches Gleichnis es sein könnte? Dann hört gut zu. Das Gleichnis fängt so an, dass ein Gesetzeslehrer zu Jesus kommt und mit ihm eine Frage stellt. Und dann fragt Jesus, ja, wenn ich jetzt meinen Nächsten lieben soll, wer ist denn mein Nächster? Also es geht um Nächstenliebe. Und dann fängt Jesus an zu antworten, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho. Und dieser Mensch fällt unter die Räuber rauben ihn aus, schlagen ihn zusammen, er liegt halb tot am Wegrand. Ein Priester kommt, sieht ihn, läuft vorbei. Ein Tempeldiener kommt, sieht ihn, läuft vorbei. Und dann kommt ein Samariter. Er sieht ihn und empfindet Mitleid. Und dann gibt dieser Samariter. Und was gibt er alles? Eine ganze Menge. Erstmal verbindet er die Wunden von diesem Verletzten. Er reinigt sie mit Öl und Wein. Er gibt ihm den Platz auf seinem Esel. Er selber läuft dann neben dem Esel her, also setzt ihn auf seinen Esel. Er bringt ihn zu einem Gasthaus. Er investiert Zeit in diesen Menschen. Er hat die Zeit gekostet. Und dann bezahlt er auch noch für die Pflege von diesem Mann und sagt, dass er den Rest bezahlt, wenn es nicht reicht. Also hier sehen wir, dass diese Liebe, wie Jesus sie, auch von uns fordert. Und auch wir können geben. Wir können so viel geben. Jeder von uns kann geben. Wir können zum Beispiel Zeit geben. So ein wertvolles Gut, unsere Gegenwart. Aber wir alle haben gleich viel davon. Und wir können sie geben. Und manchmal reicht es schon aus. Habt ihr bestimmt vielleicht auch schon erlebt, dass man irgendwie jemand eine Stunde Zeit schenkt. Man schenkt einfach nur Zeit. Man ist einfach nur da und die Person bedankt sich. Und du denkst so, ich habe doch gar nichts gemacht. Ich war doch nur da. Ja, aber du hast deine Zeit gegeben. Du kannst dein Geld geben, wenn es jemand anderem finanziell schlechter geht als dir. Du kannst was von deinem Besitz geben, wenn du dein Auto oder dein Rasenmäher ausleihst oder die Türen deines Hauses öffnest. Du kannst Aufmerksamkeit geben, indem du einen Menschen wahrnimmst und ihn fragst, wie es ihm geht und ihm das Gefühl gibst, dass er in diesem Moment wichtig für dich ist. Du kannst deine Kraft geben, wenn du jemandem hilfst, wenn er irgendwas machen muss, wo er alleine nicht kann. Du kannst deine Konzentration geben, indem du an der Technik sitzt, damit alle anderen dem Gottesdienst lauschen können. Du kannst den Schlaf abgeben, wenn du spät abends jemanden noch zum Flughafen fährst oder früh morgens, wir haben immer morgens Gottesdienst, als erstes ins Gemeindehaus kommst, um Lobpreis für den Lobpreis zu üben. Du kannst Geduld geben, weil manche Menschen uns Kraft rauben. Du kannst Wissen weitergeben in einem Bereich, wo ein anderer dieses Wissen nicht hat, das du hast, indem du dir die Mühe machst, dich mit den Problemen von jemand anderem zu beschäftigen. Und du kannst auch Pläne aufgeben, die du gemacht hast, weil jetzt eben was Wichtigeres kommt, das Jesus dir vor die Füße legt. Also ich glaube, keiner kann sagen, dass er nicht dazu in der Lage wäre, irgendwas zu geben, beziehungsweise zu lieben. Kehren wir wieder zurück zu unserer Stelle. Das war jetzt der erste Teil. Dieser Satz, dass keiner eine größere Liebe hat, als die, der sein Leben lässt für seine Freunde. Und dann habe ich gesagt, dass wir uns als zweites auch noch ein bisschen Gedanken machen wollen über das, was Jesus meint, wenn er sagt, dass wir einander lieben sollen, gleich wie er uns geliebt hat. Lasst uns darüber nachdenken. Jesus hat seine Jünger geliebt und er tut es immer noch. Der Apostel Johannes, der hat mal folgenden Satz aufgeschrieben in seinem Johannes, im ersten Johannesbrief, also ganz am Ende der Bibel, Kapitel 4, Vers 16. Ich vermute, dass das dem einen oder anderen ein Begriff sein sollte. Gott ist Liebe. Dieser Satz ist gewaltig. Mit diesem Satz kannst du den christlichen Glauben zusammenfassen. Diesen Satz kannst du nicht verbessern, kannst du nicht ergänzen und kannst du nicht präzisieren. Die Liebe ist das schönste Geheimnis unseres Universums. Und deshalb ist auch Gott das schönste Geheimnis dieses Universums. Und wir haben vorhin gehört, dass die Fülle Gottes in Christus wohnt. Von dem her könnte man es auch so sagen, Jesus Christus ist Liebe und damit ist auch Jesus Christus das schönste Geheimnis dieses Universums. Die Liebe ist ein Teil des Wesens von Jesus. Das bedeutet, Jesus liebt immer. So wie ich immer Lukas heiße, das tue ich immer. Da muss ich mich nicht dafür entscheiden und da muss ich mich nicht anstrengen. Das ist immer so. Und wenn Gott, wenn Jesus die Liebe ist, dann wird er immer lieben. Ich möchte euch jetzt ein Zitat vorlesen von Timothy Keller, von dem ich so viel gelernt habe. Er schreibt in einem seiner Bücher Folgendes. Woher kommt ursprünglich die Idee, dass Gott ein liebender Gott ist? Haben wir einfach die Zeitung gelesen und uns den Zustand der Welt angesehen und gesagt, oh, es ist so offensichtlich, dass Gott ein Gott der Liebe ist? Nein, daher kommt die Idee sicher nicht. Haben wir die Geschichte der Menschheit untersucht und gesagt, wenn man die Geschichte betrachtet, ist es doch klar, dass Gott ein Gott der Liebe ist? Haben wir diese Vorstellung aus der Lektüre der Werke der anderen Religionen? Sehen Sie darin irgendwo die Vorstellung eines Gottes, der ein liebevoller, persönlicher Hirte und Helfer ist, ein vertrauter Vater, Bruder, Bräutigam? Nein, daher kommt diese Idee nicht. Es gibt keine Religion, keine Ideologie und keine Weltanschauung, die uns einen Gott der Liebe vorstellt. Und die Geschichte hat es nicht getan und die Natur hat es nicht getan. Wie kommen Menschen auf diese Idee? Ich sage euch, wo diese Idee herkommt. Diese Idee ist entstanden, weil die Liebe Gottes Hände und Füße bekommen hat. Weil die Liebe Gottes Mensch geworden ist, weil sie Fleisch geworden ist und weil sie unter uns gewohnt hat. Weil die Liebe Gottes in Jesus Christus sichtbar und hörbar geworden ist. Und wenn ich ein Gespräch mit einem Menschen habe, wo ich spüre in diesem Gespräch, dass dieser Mensch davon ausgeht, dass Gott gut ist und dass Gott ein liebender Gott ist, dann weiß ich, dass dieser Mensch ein christliches Gottesbild hat, egal zu welcher Religion er sich bekennt. Das ist eine 100% christliche Idee, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Und Jesus hat gesagt, dass wir lieben sollen, so wie er geliebt hat. Das bedeutet, so wie wir in Jesus Christus die Liebe Gottes sehen und hören können, so sollen diese Menschen außerhalb von diesem Haus und auch hier drin durch uns die Liebe Gottes sehen und hören. Aber wie definiert sich die Liebe? Da gibt es unterschiedliche Meinungen, was Liebe ist. Wikipedia zum Beispiel würde sagen, Liebe ist eine Bezeichnung für stärkste Zuneigung und Wertschätzung. Ich kenne eine bessere Definition, eine schönere Definition, eine tiefere Definition aus diesem Buch hier. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann geh mal zu 1. Korinther 13. Ich kann ja nicht über die Liebe Gottes reden, ohne über 1. Korinther 13 zu sprechen. Denn dort gibt Paulus uns eine wunderschöne Definition davon, was die Bibel meint, wenn sie über Liebe spricht. In Vers 4 und bis 7 schreibt Paulus: Die Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Das ist die Liebe. Und wir haben gehört, dass Gott die Liebe ist und dass in Christus die Fülle Gottes wohnt. Das bedeutet, wir könnten diesen Text auch so lesen. Jesus Christus ist geduldig. Jesus Christus ist freundlich. Jesus Christus kennt keinen Neid, er spielt sich nicht auf, er ist nicht eingebildet. Er verhält sich nicht taktlos, er sucht nicht den eigenen Vorteil, er verliert nicht die Beherrschung, er trägt keinem etwas nach. Er freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut er sich mit. Alles erträgt er, in jeder Lage glaubt er, immer hofft er, allem hält er stand. Und jetzt sagt Jesus: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Kann ich meinen Namen einsetzen? Kann ich hergehen und sagen: Lukas ist geduldig, Lukas ist freundlich, Lukas kennt keinen Neid, er spielt sich nicht auf, er ist nicht eingebildet, er verhält sich nicht taktlos, er sucht nicht den eigenen Vorteil, er verliert nicht die Beherrschung, er trägt keinem etwas nach. Er freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut er sich mit. Alles erträgt er, in jeder Lage glaubt er, immer hofft er, allem hält er stand. Wenn ich das so lese, dann stelle ich fest, wie wunderschön Jesus ist, wie sehr ich Jesus brauche und dass ich das nicht bin, aber dass ich das werden möchte. Darf ich den Text nochmal lesen mit dem Namen von euch? Mal gehen wir die Hand heben. Der sich nicht wegduckt. Leonie hat der Christi angestupst. Christoph Kugler ist geduldig. Christi ist freundlich. Christi kennt keinen Neid. Er spielt sich nicht auf. Er ist nicht eingebildet. Er verhält sich nicht taktlos. Er sucht nicht den eigenen Vorteil. Er verliert nicht die Beherrschung. Er trägt keinem etwas nach. Er freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut er sich mit. Alles erträgt er, in jeder Lage glaubt er, immer hofft er, allem hält er stand. Ich hoffe, es ist okay, dass ich deinen Namen hier benutzt habe. Ja, ihr könnt euch alle einfach mal selber in euch gehen und fragen, was wäre, wenn ihr euren Namen da einsetzt. Ich finde diesen Text unfassbar krass. Und ich möchte jetzt, das zählt runter, dann habe ich noch 5 Minuten und 50 Sekunden, kann das sein? Das haut ungefähr hin. Ich möchte jetzt Richtung Ende der Predigt abbiegen und dazu nochmal ein Gleichnis hervorholen. Und dieses Gleichnis habe ich jetzt ganz bewusst ans Ende dieser Predigt gestellt, okay? Und dieses Gleichnis hat mit dem zu tun, was hier unter diesem Teppich ist. Habt ihr euch alle schon gefragt, gell? So, jetzt wird das Geheimnis gelüftet. Ein Bild. Sigi darf dir das geben, danke. Wer hat dieses Bild schon mal gesehen? Oh, das sind zu wenige. Gut, dass ich das mitgebracht habe. Ich weiß nicht, wann ich dieses Bild das erste Mal gesehen habe, aber es ist lange her. Das spiegelt. Oh, weia, es tut mir leid. Aber das wird sich jetzt wahrscheinlich nicht ändern können. Soll ich es hier hinstellen? Da ist ein bisschen Schatten. Dann seht ihr es nicht mehr. Egal. Also, Ja, okay, die Point ist schon ein bisschen dahin, wenn ihr das Bild nicht seht. Aber ihr habt ein Handy vor euch, dann gebt mal ein, Rembrandt, der Rückkehr des verlorenen Sohnes. Ich habe für dieses Bild nichts empfunden. Ich fand es sogar eher immer ein bisschen komisch, ne, wie so diese Personen so dargestellt sind. Und dann hat mir neulich ein Kumpel ein Buch empfohlen. Und ich habe das jetzt nicht dabei, weil ich es heute Morgen nach dem Gottesdienst jetzt jemand ausgeliehen habe. Ein relativ dünnes Buch. Das heißt, nimm sein Bild in dein Herz von Henry Nouwen, den ich ja vorhin schon zitiert habe. Und in diesem Buch beschäftigt sich Henry Nouwen nur das ganze Buch über mit diesem Bild und diesem Gleichnis. Und ich hätte dieses Buch in meinem Leben nie gelesen, aber der ist ein Freund, war so begeistert, dann habe ich gedacht, ich gebe diesem Buch eine Chance. Und ich habe dieses Buch gelesen und ich glaube, dass ich sagen kann, dass mich in meinem Leben noch nie ein Buch so berührt hat und so die Liebe Gottes nochmal neu gezeigt hat wie dieses Buch. Ich habe auch schon mit anderen Leuten über dieses Buch gesprochen, es geht nicht allen so wie mir, aber mich hat es extrem berührt. Und so möchte ich jetzt im letzten dieser Predigt euch ein bisschen teilen, was Henry Nouwen in diesem Bild hier entdeckt hat. Es zeigt eine Szene aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wahrscheinlich das bekannteste Gleichnis von Jesus, ich will es euch erzählen. Ein Mann hat zwei Söhne. Und der jüngere Sohn geht zum Vater und sagt, Vater, gib mir den Teil von deinem Vermögen, der mir als Erbe zusteht. Und der Vater gibt ihm das Geld. Und der Sohn packt seine Sachen, zieht in ein fernes Land und verprasst das ganze Geld. Und dann kommt eine Hungersnot und er hat nichts zu essen. Und er erinnert sich daran, dass es den Tagelöhnern bei seinem Vater besser geht als ihm hier. Und er beschließt, zurückzukehren zu seinem Vater und macht sich auf den Heimweg. Und dann sieht er von ferne im Horizont den Hof von seinem Vater. Und dieser Vater sieht auch seinen Sohn. Es scheint so, wie wenn dieser Vater nicht aufgehört hat, den Horizont abzusuchen, Ausschau zu halten nach seinem verlorenen Sohn. Und als er ihn sieht, rennt er ihm entgegen, fällt ihm um den Hals, küsst ihn, lässt seinen Sohn gar nicht seine Entschuldigung, die er vorbereitet hat, vortragen und ruft schnell, bringt ein Festgewand, bringt Sandalen, Schuhe, bringt einen Ring, alles tief symbolisch, schlachtet das Gemästete, das beste Kalb und lasst uns ein Fest feiern und fröhlich sein, weil dieser, mein Sohn, jetzt wieder nach Hause gekommen ist. Später kommt der ältere Bruder dieses Sohnes von der Feldarbeit nach Hause, er hört schon von Weitem die Musik aus dem Haus, fragt, was ist da los, er bekommt gesagt, was passiert ist und er wird zornig. Und genauso wie beim jüngeren Sohn geht auch der Vater beim Älteren ihm entgegen und lädt ihn ein, in dieses Haus hineinzukommen. Und der Ältere ist zornig und sagt, es kann doch nicht sein, der Junior hat alles verprasst und jetzt kommt er heim und dann feiern wir auch noch ein Fest. Und dann schließt Jesus dieses Gleichnis mit den Worten des Vaters an den älteren Sohn. Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Es gibt kein Gleichnis von Jesus, das mich so berührt wie dieses Gleichnis, das mich in manchen Zeiten in meinem Leben auch schon gelangweilt hat, als ich dachte, ich kenne es schon. Weil uns dieses Gleichnis die unfassbare Liebe Gottes zeigt. Wie dieser Vater nicht aufhört, sich nach seinem Sohn zu sehnen, wie ihm entgegenrennt, um den Hals fällt und wie nur das Beste gut genug ist. Für diesen Sohn, der ihm ins Gesicht gesagt hat, Vater, es ist mir egal, dass du lebst, lieber wärst du tot, gib mir das Geld, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und wie dieser Vater auch dem älteren Sohn entgegengeht und sich nicht sehnlicher wünscht, als dass auch dieser in dieses Haus kommt und die Freude empfindet, die er empfindet. Jetzt kommen wir zum Bild. Auf diesem Bild seht ihr das, also wenn ihr es seht, vielleicht seht ihr es auch nicht, dass der Blick des Vaters an diesem Sohn vorbeigeht. Dieser Blick des Vaters geht in die Ferne. Henry Nouwen sieht in diesem Blick des Vaters einen Blick, der die ganze Menschheit im Blick hat. Nicht nur diesen, sondern auch all die anderen verlorenen Söhne und Töchter, Männer und Frauen zu allen Zeiten und an allen Orten. Und wenn man dieses Gesicht des Vaters anschaut, dann sieht man, dass es gezeichnet ist von Leid, von Mitleid, wegen dem Leid, das all die Söhne und Töchter ertragen, die davongelaufen sind. Wir sehen hier ein Gesicht, das viele Tränen geweint hat, aufgrund der Söhne und Töchter, die davongelaufen sind. Und Henry Nouwen schreibt, das Herz des Vaters ist von einer unendlichen Sehnsucht entbrannt, seine Kinder heimzubringen. Auf diesem Bild seht ihr dann auch die Hände von diesem Vater, wie sie auf der Schulter von dem Sohn ruhen. Und das ist ein bisschen seltsam, weil in diesem Gleichnis wird uns diese Szene ja ganz lebhaft beschrieben, wie der Vater rennt und um den Hals fällt und schnell, bring das, ganz lebhaft. Und hier in diesem Bild ist es ganz still, diese Szene. Und Henry Nouwen sieht darin Folgendes. Mir scheint es nun, dass diese Hände immer schon ausgestreckt waren, dass selbst als keine Schultern da waren, auf denen sie ruhen konnten. Gott hat seine Arme nie zurückgezogen, seinen Segen nie zurückgehalten, nie aufgehört, seinen Sohn als den Geliebten anzusehen. Diese Hände waren auch schon in dieser Position, also so beschreibt Henry Nouwen das, waren auch schon so in dieser Position, als noch keine Schultern da waren, auf denen diese Hände ruhen konnten. Und dieser Vater sehnt sich danach, dass seine Hände ruhen können auf den Schultern seiner Söhne und Töchter. Diese Hände zeigen uns eine Liebe, die schon da war, bevor sie abgelehnt werden konnte. Und sie zeigen uns eine Liebe, die immer noch da sein wird, wenn alle Ablehnungen vorbei sein wird. Diese Hände zeigen uns die Quelle aller menschlichen Liebe, so unvollkommen sie auch oft ist. Wenn ich dieses Bild anschaue, dann sehe ich Anteile von dem jüngeren Sohn in meinem Herzen. Von diesem Sohn, der weit weggegangen ist vom Vater, um meine Liebe zu suchen, die doch der Vater ihm geben wollte. Ich sehe auch Anteile vom älteren Sohn in mir, der immer vorbildhaft beim Vater geblieben ist, aber eine verurteilende Haltung hat und eigentlich neidisch ist auf den jüngeren Sohn, weil der sich was getraut hat, was sich der Ältere gar nicht getraut hat. Ich sehe Anteile vom jüngeren und vom älteren Sohn in meinem Herzen und jetzt möchte ich euch den größten Aha-Moment zeigen, den ich hatte, als ich dieses Buch gelesen habe. Henry Nouwen schreibt, ich bin dazu bestimmt, an die Stelle meines Vaters zu treten und den anderen dasselbe Erbarmen zu erweisen, das er mir erwiesen hat. Die Heimkehr zum Vater führt letztlich zu der Aufforderung, der Vater zu werden. So habe ich dieses Gleichnis nie gesehen. Ich habe mich in dem jüngeren Sohn gesehen, ich habe mich in dem älteren Sohn gesehen, aber ich habe nie darüber nachgedacht, dass Jesus mir mit diesem Gleichnis vielleicht auch zeigen könnte, dass es nicht nur diesen Ruf gibt, ins Haus des Vaters hineinzugehen, sondern dass dann auch dieser Ruf da ist, so wie der Vater zu werden. Weil ich so lieben soll, wie auch Jesus geliebt hat, der uns den Vater gezeigt hat. Meine Hände sollen die Hände dieses Vaters werden, die sich segnend auf andere Menschen legen. Ich soll werden wie dieser Vater, der seine Söhne liebt, der ihnen vergibt, der ihnen entgegengeht und der sich daran erfreut, sie zu beschenken. Und so soll ich Menschen lieben, ihnen vergeben, ihnen entgegengehen und mich daran erfreuen, sie zu beschenken, sie zu segnen. Es gibt keinen Vater, der nicht zuerst Sohn war. Es gibt keine Mutter, die nicht zuerst Tochter war. Wir beginnen alle als Söhne und Töchter. Aber kein Kind will für immer Kind bleiben, oder? Ein Kind wird irgendwann erwachsen. Und Jesus will, dass wir zu geistlichen Vätern und geistlichen Müttern werden, mit der Liebe, wie wir sie hier sehen können. Nochmal Henry Nouwen. Als ich Rembrandts verlorenen Sohn zum ersten Mal sah, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass der reuevolle Sohn werden nur ein Schritt auf dem Weg war, der willkommen heißende Vater zu werden. Jetzt sehe ich, dass die Hände, die vergeben, trösten, heilen, und ein Festmahl veranstalten, meine eigenen werden müssen. Jetzt habe ich mein Skript durcheinander gebracht. Jawohl, das macht gar nichts. Wir gehen direkt zum nächsten Zitat von Henry Nouwen. Die Jahre meines Lebens gehen dahin und ich merke mehr und mehr, wie mühselig und anstrengend, aber auch wie erfüllend es ist, in diese geistliche Vaterschaft hineinzuwachsen. Ich habe Anteile des jüngeren Sohnes in meinem Herzen und ich habe Anteile des älteren Sohnes in meinem Herzen und ich bin auf einem Weg, um zu werden wie dieser Vater. Und ich glaube, dass diese Welt uns braucht, dass diese Welt dich braucht, und zwar als einen Vater oder als eine Mutter, so wie wir es hier sehen. Mit der Liebe, die wir hier sehen, mit der Liebe, die Jesus uns gezeigt hat, mit einer Liebe, die sich hingibt. Und diese Liebe ist eine Frucht des Heiligen Geistes, eine Frucht des Geistes Gottes, eine Frucht von dem Geist, den Jesus in uns hineinlegen will. Und um diesen Geist können wir bitten, diesen Geist können wir beten. Wir können ihn bitten, dass er kommt und das Unkraut in unserem Herzen rausreißt. Und das möchte ich jetzt am Ende dieser Predigt tun. Ich möchte mit uns beten. Jesus, wir kommen heute Abend vor dich, wollen dir zuerst Danke sagen für jedes Wort, das du gesprochen hast, für jedes Gebot, das du uns gegeben hast. Wollen dir Danke sagen für dieses Gebot, dass wir einander lieben sollen, so wie du uns geliebt hast, so wie ein Freund, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und gleichzeitig sehen wir auch, wenn wir das Bild von Rembrandt betrachten, dass wir weit weg sind von diesem Vater, der sich nach nichts mehr sehnt, als seine Hände segnend auf Söhne und Töchter zu legen. Und so wollen wir beten, Jesus, dass du heute Abend deinen Geist in unser Inneres hineinlegst und dass, egal wie hart unser Herz ist, dass du einen Weg findest, deine Herrlichkeit in unser Herz hineinzulegen, dass du unseren Egoismus rausnimmst, dass du unseren Stolz rausnimmst, unsere Habsucht, unsere Eifersucht, und dass du das ersetzt durch deine Liebe, durch deine Barmherzigkeit, durch deine Hingabe, durch deine Geduld, durch all das Gute, was von dir kommt und von dir ausgeht. Wir wollen unser Leben in deine Hände legen, dich um Vergebung bitten, wo wir nicht geliebt haben, und uns nach dir ausstrecken, Jesus. Ich bitte dich, dass du jeden segnest, der sich heute Abend auf den Weg gemacht hat, um hierher zu kommen. Danke, Jesus. Amen. Wir singen jetzt ein letztes Lied und vor diesem letzten Lied oder während diesem letzten Lied werden noch Beutel durch die Reihen gehen.